Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was war das für ein Jahr? Viele Kommentatoren haben das Jahr 2022 als das Schlimmste seit langer Zeit bezeichnet. Aber auch dieses Krisenjahr geht in wenigen Stunden zu Ende. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sprach Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende und wir spüren diesen Zeitenwende ganz gravierend im Alltag. Aber davon abgesehen, denke ich, wird jeder von uns ganz individuell und mit unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen auf dieses Jahr zurückblicken. Denn für den einen brachte es ganz unerwartet positive Wendungen, sei es familiär, sei es beruflich, gesundheitlich. Andere, für die gab es unangenehme Überraschungen, da wurden Pläne durchkreuzt, da wurden Hoffnungen zunichte gemacht, Vertrauen enttäuscht. Und vor allem dann, wenn es so geht, dann wachen sie auf, die quälenden Fragen: Wo war Gott, als ich im vergangenen Jahr schwer krank wurde? Warum hat Gott nicht verhindert, dass so viel Elend über unsere Familie gekommen ist? Wieso hat Gott zugelassen, dass dieser Mensch so früh gestorben ist? Und vor allem, wenn das denn stimmt, was Paulus im Römerbrief schreibt, wenn auch im vergangenen Jahr der Thron Gottes besetzt war, wenn Gott immer für die Welt da war, auch für mich, warum habe ich da nicht mehr gespürt? Warum habe ich das nicht besser erfahren, tiefer erfahren? Ja, warum kann ich überhaupt erkennen, dass Gott nicht nur da ist, so allgemein, sondern dass er für mich da ist und sich um mich kümmert? An unserem Stimmungsbarometer lässt sich das zumindest nicht so leicht ablesen. Es hängt nicht an den Stimmungen und Gefühlen. Es hängt nicht einmal an den äußeren Umständen. Dass Gott für uns ist, das können wir nicht eins zu eins an Glück oder Unglück ablesen. Und diesen Umstand, den kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, nämlich zum Beispiel dann, wenn eine schmerzhafte Heilbehandlung nötig ist, um auf Dauer einen positiven Effekt zu erzielen. Nehmen wir eine Kur. Mancher Reha-Patient empfindet eine Kuranwendung zunächst als Tortur. So ging es vor einigen Jahren auch dem bekannten Theologen Audor Theo Lehmann aus Chemnitz. Und er hat in einem seiner Bücher geschrieben, wie er diesen ersten Kuraufenthalt erlebt hat. Er schreibt Folgendes: Am Anfang flutschte er mir mit flinken Fingern den Bugel rauf und runter, werkelte an den Waden, dengelte dezent die Kniekehlen. Plötzlich grub er sich hinten in zwei Löcher, sodass ich dachte, er kommt vorne wieder raus. Bevor ich losjaulen konnte, hörte er mit den barbarischen Bohrungen auf und tüpfelte mir aufs Lieblichste auf dem verlängerten Rücken herum, als sei nichts geschehen. Ich wiegte mich schon in Sicherheit. Da schoss sein starker Arm wie ein Hammer unter die Schulterblätter. Ich befürchtete, der klappt mir die Flügel raus. Schon hörte ich unter dem beständigen Trommelfeuer meines Peinigers die Engel singen, als er wieder lammfromm auf mir herumstreichelte wie auf einem Kuscheltier. Erleichtert streckte ich mich auf der Pritsche. Auf einmal zerrte er mit harter Hand an sämtlichen Fasern meines Nackens, als wollte er mir den Kopf abreißen. Dazu knuffte er blitzartig ganz unten, wuselte die Wirbelsäule hoch, piesackte oben weiter, bis ich überhaupt nicht mehr wusste, wo der Schmerz war. Er war überall. Und während dieser Tortur klammerte ich mich an die Pritsche und an folgenden Trost. Erstens, der Mann ist kein Mörder, sondern ein staatlich geprüfter Masseur. Zweitens, ich befinde mich nicht im Folterkeller der Mafia, sondern auf Kur in einem Sanatorium. Und drittens, die Behandlung wurde nicht von einem Sadisten ausgetüftelt, sondern nach sorgfältiger Untersuchung von einem Arzt angeordnet. Alles sollte dazu dienen, mich gesund zu machen. Zitat Ende. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir Schweres erleben, wenn wir Bedrückendes erfahren, dann ist das kaum auszuhalten. Und dann befürchten wir vielleicht, ja, daran zu zerbrechen. Und wir empfinden es als eine sinnlose Tortur. Und wir kommen nicht auf die Idee, dass das irgendwie vielleicht sogar eine vom Chefarzt verordnete Kur sein könnte, die ein ganz langfristiges Ziel hat, nämlich uns auf ewig zu heilen. Der Apostel Paulus jedenfalls, er hat sich im Trommelfeuer des Leidens an die Aussage gehalten, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber wie können wir da sicher sein? Es gibt so vieles, was uns an der Liebe Gottes zweifeln lässt. Ist Gott wirklich für uns? Kümmert er sich? Und manche, die so in diesem Trommelfeuer des Leidens stehen, die fragen sich dann vielleicht auch irgendwann, ist das nicht letztendlich eine Strafe Gottes? Kurz gesagt, wie ist Gott? Wie steht er zu uns? Ist er pro oder contra? Und nun gibt Paulus uns eben in diesem 8. Kapitel des Römerbriefs eine ganz klare Antwort. Er sagt, Leute, Gott ist für uns. Gott ist pro, und zwar 100% pro. Und dass Gott für uns ist, das haben wir gerade erst wieder gefeiert, an Weihnachten. Gott hat sein Liebstes, sein Wichtigstes, seinen einzigen Sohn im Himmel sich vom Herzen gerissen, heruntergesandt auf diese Erde für uns Menschen. Für uns Menschen, die wir hier leiden und die wir hier an unserer Schuld am Ende zugrunde gehen würden. Und es ist erstaunlich, dass Gott das macht. Denn wenn man die Welt so betrachtet, wenn man sieht, wie viel Ungerechtigkeit es in dieser Welt gibt, wie viel abscheuliche Dinge, wie viel Gottlosigkeit, da müsste man ja eigentlich befürchten, dass Gott sagt, das ist hoffnungslos. Die überlasse ich ihrem Schicksal selber. Und wenn wir manchmal uns selber anschauen und betrachten, dann sehen wir auch so manche Dinge, die nicht so sind, wie Gott das will. Und da müsste man eigentlich erwarten, dass Gott gegen uns ist. Aber die gute Nachricht heißt, obwohl Gott uns immer wieder ertappt, dass wir seinen Willen missachten, die Gebote missachten, trotzdem ist er für uns. Und obwohl er sieht, wie wir Menschen uns abkehren, wendet er sich uns zu. Obwohl wir Menschen oft so gleichgültig sind, wendet er sich uns zu mit Leidenschaft. Das heißt, seine Reaktion auf Lieblosigkeit lautet Liebe. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Gott für uns ist, das ist nicht einfach eine trotzige Behauptung, sondern das ist eine geschichtliche Tatsache. Gott hat den eigenen Sohn für uns hingegeben. Er hat ihn in diese Welt des Chaos, des Leides, der Ungerechtigkeit, des Sterbens, in diese Welt hat er seinen Sohn gesandt, und zwar mit dem Auftrag, am Ende von der Krippe zum Kreuz zu gehen und am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Und dort am Kreuz, da steht nicht nur oben drüber Inri, Jesus aus Nazareth, König der Juden, sondern eigentlich steht dort quasi unsichtbar, aber ganz groß, Gott ist für uns. Gott ist pro, Gott ist für uns. Er lässt uns nicht zugrunde gehen, sondern er gibt uns freudig und gerne das, was wir jetzt und in Zukunft nötig haben. Aber wie finden wir zu dieser Gewissheit? Indem wir das annehmen, was Jesus getan hat, indem wir ihm das sagen, indem wir sagen, ja, Jesus, danke, dass du auch für mich in diese Welt gekommen bist. Und deswegen, ich lege auch mein Leben in deine Hand, mit all meinen Fragen, mit all meinen Zweifeln, mit meiner Traurigkeit und Kraftlosigkeit, mit meiner Angst vor der Zukunft, ich lege alles dir hin, nimm du mich und führe du mich. Und die Bibel sagt, wenn ein Mensch sich so Jesus nähert und veröffnet, dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben, in unser Herz hinein. Und dann bekommen wir innerlich eine tiefe Gewissheit, Gottes Geist gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, so schreibt Paulus im Römer 8, Vers 16. Das heißt, wir reden uns da nicht irgendwas ein, sondern dieser Heilige Geist in uns, der schenkt uns diese tiefe Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und doch, auch wenn wir diese Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind, können Zweifel aufsteigen. Und es gibt viele Auslöser für diese Zweifel und ich möchte heute Abend drei Gründe nennen, warum wir eben manchmal daran zweifeln. Der erste Grund ist unser eigenes Versagen. Da haben wir in irgendeiner Situation nicht so gehandelt, wie wir das eigentlich wollten. Wir haben einen Fehler gemacht, wir sind schuldig geworden, es tut uns leid, wir würden es gerne zurücknehmen, aber es geht nicht mehr. Und dann kommt ganz schnell diese anklagende Stimme. Und diese Stimme sagt, was? Du willst ein Christ sein? Ha! In der Kirche mitarbeiten ist doch lachhaft. Schau doch dich an. Schau mal an, mit so einem Versager kann Gott nichts anfangen. Du hast dir vorgenommen, so manches in deinem Leben umzusetzen, aber was hast du umgesetzt? Schau dich doch an. Du willst etwas von Gott weitersagen, du willst in der Gemeinde mitarbeiten, das ist ein Witz, halte den Mund, verzieh dich in deine vier Wände. Aber Paulus sagt allen Angefochtenen, allen Zweifelnden, lass dich nicht irre machen. Gott ist für dich, ohne Wenn und Aber. Lass dich nicht irre machen. Lass dich nicht verunsichern. Gib dem Zweifel keinen Raum. Denn dass Gott für uns ist, das hat der Paulus eben auch selber erlebt. Und zwar, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und dort hat er angefangen, Gott neu zu sehen. Denn was hat er nämlich dort entdeckt? Er hat entdeckt, der Vater im Himmel ist nicht nur dann zu uns gut, wenn wir auch gut sind. Der ist nicht nur gut zu uns, wenn wir nach seinen Geboten leben, wenn wir seinen Willen umsetzen, wenn wir selbstlos in der Gemeinde mitarbeiten oder wenn wir uns darum zumindest bemühen, sondern Gott ist für uns, auch trotz unserem Versagen, unserer Schuld, weil er uns unbegreiflich liebt. Und das wird an Jesus deutlich. Gott ist nicht der unbarmherzig fordernde, sondern der gnädig schenkende Gott. Er ist nicht der Vater, vor dem man zittern muss, dem man nie gerecht werden kann und nicht recht ist. Auch im Jahr 2022 ist wahrscheinlich bei jedem von uns auch so manches vorgekommen, wo man nicht immer so stolz drauf ist. Aber auch das hat Jesus am Kreuz getragen. Er nimmt unser Scheitern, unsere Schuld auf sich. Er schenkt Vergebung. Wer will dann noch verdammen, wenn Jesus das weggeräumt hat? Und das heißt, jedes Mal, wenn du das nicht glauben kannst, dann musst du auf das Kreuz schauen. Das ist die einzige Rettung. Schau nicht auf dich und nirgends anders hin, nicht zu anderen Menschen. Schau immer nur aufs Kreuz. Wer will verdammen, wenn Jesus dafür gestorben ist? Für dich ist er Mensch geworden, für dich am Kreuz gestorben, für dich an Ostern auferweckt, ganz gewiss. Und das heißt, Paulus sagt, und jetzt ist er an der rechten Seite Gottes und tritt für uns ein, ist unser Fürsprecher, ganz gewiss. Wer will uns da scheiden von der Liebe Gottes? Das ist das eine. Der eine Grund, warum wir manchmal zu uns Zweifel kommen, das ist unser eigenes Versagen und dann diese anklagende Stimme des Gewissens. Der zweite Grund, der uns manchmal zweifeln lässt, das sind einfach andere Menschen. Es geht in der Schule los, da werden Mitschüler von anderen gemobbt. Und man muss ja leider sagen, es ist eine Volksseuche geworden. Das unvorteilhafte Handyfotos, Videos, in soziale Netzwerke gestellt werden und dann löst es eine Welle von Spott und von Häme aus über den Menschen, der da quasi preisgegeben wird. Und das geht ja weiter, geht im Studium weiter, das geht im Berufsleben so weiter. Gnadenlose Hackordnung, immer auf die Schwachen. Jeder sucht das Beste für sich rausholen, egal was das für andere bedeutet. Aber auch zu Hause müssen sich ja manche bissige Kommentare anhören, wenn sie in den Gottesdienst gehen, wenn sie Bibel lesen, wenn sie in der Gemeinde mitarbeiten. Und dann sagt der Paulus, Leute, das ist nichts Neues. Das braucht euch nicht zu überraschen. Und dann zitiert er Psalm 44, das ist das Stoßgebet eines leidenden, frommen Menschen, der sagt, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Gottes Leute gelten oft als Fußabtreter. Als im Jahr 64 die Stadt Rom gebrannt hat, da hat man sofort gesagt, die Christen, die sind schuld. Das sind die Sündenböcke. Und dann hat Kaiser Nero eine große Zahl Christen hinrichten lassen. Und Paulus, er hat es selber erlebt. Benachteiligung, Verleumdung, Verfolgung, zusammengeschlagen wurde er mehrmals. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Und trotzdem sagt der Paulus, aber in dem allen überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Weit. Weil er weiß, es gibt noch etwas anderes. Und das ist Gnade. Das ist Gnade, wenn wir nicht nur auf den Augenblick schauen, wenn wir nicht nur auf die Situation jetzt schauen, auf das Schwierige, auf das Problematische, auf das, was uns niederdrückt, sondern wenn wir den Blick bekommen, dass wir ein Stück weit hinausschauen können in den Horizont. Und dann erkennen, das sind vorübergehende Schikanen. Am Ende wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist noch nicht sichtbar, nein, aber es wird sich zeigen. Und es wird sich am Ende zeigen, dass wir zu denen gehören, die zu Jesus gehören. Und dass er der Sieger ist über alle diese Mächte des Bösen und des Todes und des Gewaltes und der Ungerechtigkeit. Und er wird strahlen und wir werden dabei sein. Unser eigenes Versagen, andere Menschen, ihre Schikanen, das ist das, was uns manchmal zweifeln lässt. Und drittens, das Große, der Tod. Der griechische Denker, Mathematiker Archimedes, er hat vergeblich den Punkt gesucht, von welchem er die Welt aus den Angeln hebeln kann. Paulus hat den Punkt gefunden. Er sagt, der Punkt ist Golgatha und das Kreuz von Golgatha. An dieser Stelle hat Gott die Welt aus den Angeln gehoben. Da wurde alles umgedreht. Und deswegen sagt er, deswegen bin ich gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engelmächte Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, irgendeine Kreatur, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das Interessante ist, dass Paulus bei der Aufzählung mit dem Tod anfängt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben und so weiter. Und da steckt eine Logik dahinter. Denn dann wird deutlich, wenn der größte und der mächtigste Feind in diesem Universum besiegt ist, und das ist der Tod. Die Macht des Todes ist das größte Feind in diesem Universum. Und wenn diese Macht besiegt ist, und das ist an Ostern passiert, wenn diese Macht besiegt ist, dann sind alle anderen Mächte viel kleiner, viel geringer und dann braucht man sich vor diesen kleineren, schwächeren Mächten nicht mehr zu fürchten. Ich fand das so eindrücklich, das Zeugnis von einem Pastor einer reformierten Gemeinde in Rumänien. Es gab ja auch in Rumänien eine Zeit, wo Christen extrem unterdrückt wurden und wirklich auch im Gefängnis gelandet sind. Viele sind auch umgekommen. Und da wird berichtet von einem Pastor einer reformierten Gemeinde, den hat man auch eingesperrt. Und dann hat man gesagt, du darfst nicht mehr von diesem Gott und Jesus weitersagen. Und sie haben ihm gedroht mit Verbannung, mit Deportation. Und dann hat er gesagt, ihr könnt mich überall hin verbannen. Ich werde immer in der Welt meines Vaters im Himmel sein, wohin ihr mich auch bringt. Dann haben sie gesagt, wir werden alles beschlagnahmen, wir werden dir alles wegnehmen, was dir gehört. Da hat er gesagt, das könnt ihr tun. Aber ihr werdet eine ganz, ganz große Leiter brauchen. Denn meine Schätze habe ich bei Gott im Himmel gesammelt. Und dann haben sie gesagt, wir bringen dich um. Dann hat er gesagt, ich fürchte den Tod nicht, denn der Tod bedeutet, dass ich zu Gott gehe ins ewige Leben. Und dann haben sie die Taktik geändert und haben gesagt, dann werden wir dich im Gefängnis in Einzelhaft stecken, in Isolation. Und dann hat er gesagt, wir haben einen Freund und Helfer, der kann durch verschlossene Türen kommen und durch eiserne Riegel. Wir sind niemals allein. Nichts und niemand kann uns trennen von Christus in seiner Liebe. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Paulus kann ein Lied davon singen. Ein Lied davon singen, wie brutal, wie schmerzhaft das Leben sein kann. Und er weiß, dass alles, was selbstverständlich war, zerbrechen kann von einem Moment auf den anderen. Und er weiß, dass dann der Glaube in große Anfechtung geraten kann. Und dass es großen Kampf braucht. Aber er ist gewiss, dass Gottes Liebe stärker ist als all das Böse. Und dass diese Liebe Bestand hat und dass sie am Ende siegen wird. Und deswegen kann ich es nur wiederholen. Wenn du es nicht glauben kannst, dann schau auf Jesus Christus, schau auf ihn. Sie und ich, du und ich, wir sind bei Gott nicht vergessen. Du und ich, was wir erleben, worunter wir leiden, es ist ihm nicht gleichgültig, er ist an unserer Seite. Schau auf Jesus, die Krippe und das Kreuz. Beides bezeugt Gottes Nähe. Gott kommt zu uns, Gott ist bei uns und das ist ganz gewiss. Und wenn wir nachher, nach einer kurzen Pause, das Abendmahl miteinander feiern, dann wird es nochmal in einer ganz neuen, anderen Weise erfahrbar. Denn dann wird uns das nicht nur quasi akustisch zugesprochen, sondern dann dürfen wir das sogar schmecken. Ja, so wie ich dieses Brot schmecke, diesen Wein schmecke, so ist Jesus für mich. Er ist für mich in die Welt gekommen, er ist für mich ans Kreuz gegangen, er hat für mich Sünde, Tod und Teufel besiegt. Er ist mein Fürsprecher, so wahr ich das schmecke. Und so können wir entlastet und gelassen das alte Jahr hinter uns lassen und so können wir getröstet und zuversichtlich ins Unbekannte Neue gehen. Denn Jesus hat zugesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und alle Kurgäste Gottes sagen Amen.